красноречивых вдов, включившие джаз в коммунальных квартирах. Я слушаю каждый ваш новый прогноз, пытаясь понять, в чем же тайная сила, какая надежда в вас. Внушившие страх недоверчивым мамам, уводят девчонок под белый покров и учат их там танцевать под там-тамы. Любители кухни естественных блюд, гурманы травы и растительной пищи, вы дарите щедро кипящую ртуть. И всюду вас любят, и всюду вас ищут, вселяя надежду в вас, вдыхая любовь. Без песен, без праздников, без жестов, без слов. Умельцы вязания супружеских уз, не знавшие с детства ни женщин, ни ласки, вы знаете средства от долгих разлук. Любая родня смотрит вслед вам с опаской, держатели акций безумных идей. Вы слышите музыку медного Будды, вам ясен язык молчаливых детей. Здесь каждую ночь совершается чудо, вселяя надежду в нас, вдыхая любовь. Без песен, без праздников, без жестов, без слов. Чап-чап-пара-па-пара-пири-пири-пау. Чап-чап-пара-па-пара-пири-пири-пау.
Thank you. Thank you. Alley cat strain. Always on the outside, venturing the ground line. Forever take the train, ride it into nightlife. Get off where it's right.
Keine Störung. Es handelt sich schlichtweg um Kaputt FM.
This is chicken.
Just mixing everything that we can think of. Just mixing everything that we can think of. Mixing everything that we can think of. Mixing.
It's strange how we pick up certain expressions. From the time I was a little kid, one of the worst forms of derision was to be called chicken. The quickest way to get a fight started was to use this name against a target of ridicule. The implication was always that a chicken was a coward or lacking in courage. Chicken.
Chickens?
Good FM.
Kaputt FM. Hier live auf Radio Helsinki 92,6. Walking the path of the chicken. Beschwerden ruft ins Studio an. 036 830 880 80. Wenn ihr was zu Hühnern zu erzählen habt, besonders gerne. 036 830 88, 80. ausgebeutet. Ausgebeutet, ins Lächerliche gezogen, abgewertet. Hühner sind für die wenigsten ein Vorbild. Doch sehen wir den Tatsachen ins Auge. Ihre Lebensbedingungen ähneln den unseren auf erschreckende Weise. Abhängig von Strukturen, die andere für uns bereitstellen, seien sie architektonischer oder logistischer Natur, können wir uns nur noch schwer vorstellen, uns selbst zu versorgen, wild zu leben. Zu sehr sind wir an Komfort und ein falsches Gefühl von Sicherheit gewöhnt. Wir sitzen auf unseren Stangen, weggesperrt von den Gefahren des Waldes, überleben wir in einer eingepferchten Situation, in der wir uns gegenseitig zu unterdrücken suchen, nur mit dem Ziel, die höchste Sprosse der Hühnerleiter zu bewohnen. Doch genau das ist der Grund, warum wir uns Händel. Und hier ist nicht die Rede von irgendwelchen Komponisten als Mentoren auserwählen sollten. Denn auch das hyperzivilisierte Huhn, das nur noch die Abhängigkeit zu kennen scheint, das keine Strategien der eigenständigen Selbstverteidigung mehr präsent hat, das ohne gefüttert zu werden und Unterschlupf gewährt zu bekommen, sich als wandelndes Opfer wähnt, auch dieses Huhn hat es punktuell geschafft zu verwildern. Und die gegenwärtige Welt, die sich gerade auf einen postindustriellen Zustand zubewegt, in dem Zerstörtheit und der Prozess der selbstständigen Renaturalisierung beidermaßen vorkommen und all den Versuchen, immer noch mehr zu kontrollieren, gegenüberstehen, als neuen Lebensraum zu verstehen und dort zu bestehen. Dort leben sie in einer beinahe utopisch anmutenden Lebensweise. Bäume und Büsche ersetzen Käfige und dunkle Ställe. Frei von Hierarchie gibt es weder einen Unterschied zwischen Hahn und Henne, noch gibt es eine andere Form der sozialen Unterdrückung. Die Hühnergemeinschaft teilt alles. Hähne brüten ebenso wie Hennen. Die körperliche, wie emotionale Liebe kennt keine Grenzen mehr. Und es wird erzählt, dass es Gemeinschaften von verwilderten Hühnern gibt, die mit Füchsen in Symbiose leben und gemeinsam mit diesen auf die Jagd gehen.
This is chicken.
Chicken?
The rooster's main call is he makes a crow sound, which is... Most of the time he flaps his chest before he crows. Main ritual he has is the mating dance, and how he gets a hen to come over is he lures her by making a sound when he finds a piece of grain or something. And then the hen will come running in, and she's picking up the grain or whatever, and then he does a dance around her by putting one wing down and one leg up, and it's... And at that point, they either mate or the hen will run from him. And then if he mates with her, afterwards it's...
Bei Beschwerden bitte 0316 830 880 80, 0316 830 880 80 hier auf dem Pfad des Chickens.
Woran erkennst du, wenn ein Huhn brütet?
Keine Ahnung.
Wenn der Kot größer ist als sonst.
What? weitere humoristische Einlagen folgen nach diesem norwegischen Märchen.
Es war einmal ein Huhn, das war abends auf eine Eiche geflogen und hatte sich da zur Ruhe gesetzt. In der Nacht träumte ihm, wenn es nicht nach dem Dorffest käme, so müsste die Welt vergehen. Als es nun aufwachte, flog es sogleich herunter und machte sich auf den Weg. Wie es ein Ende gereist war, begegnete ihm ein Hahn. »Guten Tag, Hahnpan«, sagte das Huhn. »Guten Tag, Huhnpun«. »Wo willst du denn hin so früh?« sagte der Hahn. »Oh, ich will nur nach dem Dorf hier fährt, damit nicht die Welt vergehen soll«, sagte das Huhn. »Wer hat dir das gesagt, Huhnpun?« fragte der Hahn. »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Ich will mit dir gehen«, sagte der Hahn. Nun gingen beide ein weites Ende fort. Da begegnete ihnen eine Ente. »Guten Tag, Entefente«, sagte der Hahn. »Guten Tag, Hahnpan. Wo willst du denn hin so früh?« sagte die Ente. »Ich will nach dem Dorf hier fett, damit nicht die Welt vergehen soll«, sagte der Hahn. »Wer hat dir das gesagt, Hahnpan?« »Huhnpun«, sagte der Hahn. »Wer hat dir das gesagt, Huhnpun?« fragte die Ente. »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Ich will mit euch«, sagte die Ente. Nun machte sie sich auf und gingen weiter. Da begegnete ihnen eine Gans. »Guten Tag, Ganspanz«, sagte die Ente. »Guten Tag, Entepente«, sagte die Gans. »Wo willst du denn hin so früh?« »Ich will nach dem Dorf hier fährt, damit nicht die Welt vergehen soll«, sagte die Ente. »Wer hat dir das gesagt, Entepente?« fragte die Gans. »Hahnpan«. »Wer hat dir das gesagt, Hahnpan?« »Huhnpun«. »Woher weißt du es, Huhnpun?« fragte die Gans. »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Ich will mit euch«, sagte die Gans. Wie sie nun ein Ende weitergegangen waren, begegnete ihnen der Fuchs. »Guten Tag, Fuchsbuchs«, sagte die Gans. »Guten Tag, Ganspanz. Wohin denn, Fuchsbuchs?« »Wo willst du denn hin, Ganspanz?« »Ich will nach dem Dorf hier fährt, damit nicht die Welt vergehen soll.« »Wer hat dir das gesagt, Ganspanz?« fragte der Fuchs. »Entepente.« »Wer hat das gesagt, Entepente?« »Hahnpan«. »Und wer hat dir das gesagt, Hahnpan?« »Huhnpun«. »Und woher weißt du es, Huhnpun?« »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Oh, Schnack«, sagte der Fuchs. »Die Welt vergeht nicht, wenn ihr auch nicht nach dem Dorf verfehlt kommt. Geht lieber mit mir in meine Höhle, da sitzt ihr warm und gut.« Der Vorschlag gefiel den Reisenden, und sie gingen mit dem Fuchs in seine Höhle. Als sie dort aber ankamen, legte der Fuchs tüchtig nach im Kamin, sodass sie alle schläfrig wurden. Die Gans und die Ente setzten sich in einen Winkel, aber der Hahn und das Huhn flogen auf die Hühnersteige. Als die Gans und die Ente eingeschlafen waren, legte der Fuchs die Gans auf die Kohlen und briet sie. Wie es nun den Huhn so angesenkt roch, hüpfte es ein Stock höher, sagte es halb im Schlaf: »Pfui! Wie es hier stinkt! Oh, Schnacks«, sagte der Fuchs, »das ist bloß der Rauch im Schornstein. Halt nur dein Maul und schlaf ein.« Da schlief das Huhn wieder ein. Der Fuchs hatte aber kaum die Gans zu Leibe, so machte er es ebenso mit der Ente. Dem Huhn ward es wieder so angesenkt riechen und es flog daher noch ein Stück höher, indem es wieder sagte, Pfui, wie es hier stinkt! Das tat es aber zugleich die Augen auf und sah nun, dass der Fuchs die Gans und die Ente verzehrt hatte. Dem Huhn, das gewahr ward, flog es auf den höchsten Stock und guckte zum Schornstein hinaus. Nein, sieh mal, einer die schönen Gänse, die da fliegen, sagte es zu dem Fuchs. Reinecke hinaus und wollte sich einen Faltenbraten holen. Da weckte das Huhn den Hahn und erzählte ihm, wie es der Ganspanz und der Entepente ergangen war. Darauf flogen Hahnpan und Huhnpun hinaus durch den Schornstein und wären sie nicht nach dem Dorf wie Pferd gekommen, so wäre es aus gewesen mit der Welt.
Thank you.
chicken.
Als ich eines Tages in unseren Stall ging, war ich ernsthaft geschockt. An der Rückwand, gleich oberhalb der Sitzstange, war ein Blutfleck in der Größe einer zerquetschten Tomate zu sehen. Das Blut war weit gespritzt, als hätte sich in unserem beschaulichen Hühnerhaus ein Splatter-Movie abgespielt. Ich inspizierte den Stall und alle Nester auf der Suche nach einem Huhn, dem zumindest der Kopf halb abgetrennt sein würde. Unsere Bestandszahl war damals noch sehr überschaubar und ich hatte nach einigen Minuten alle 10 Hühner wiedergefunden. Sicher und unverletzt. Was war hier passiert? Am Abend wagte ich dann eine genauere Inspektion. Noch immer der Meinung, unsere Hühner müssten eine Schwerverletzte in ihren Reihen haben. Ich tastete jedes einzelne Tier genau ab. Ich suchte unter den Flügeln nach Fleischwunden und im Gefieder nach Blutspuren. Nichts. Erst beim dritten Durchgang entdeckte ich auf dem Kamm einer Henne 2 kleine verkrustete Wunden. Beide etwa in der Größe eines Stecknadelkopfes. Doch mehr war da nicht. Das Huhn hatte noch seinen Kopf. Und als ich mir diesen genauer ansah, bemerkte ich am Schaft des Kamms ein paar geronnene Blutspuren. Das war alles. Wie kann ein Tier nur so stark bluten, dass es den gesamten Stall vollspritzt und am nächsten Tag ist davon eigentlich gar nichts mehr zu sehen? Ein Huhn. Ein Huhn kann es sich nicht leisten, Schwäche zu zeigen. Blutende Wunden, besonders an Kamm und anderen Hautlappen, die für unsere Hühner so markant sind, heilen in Windeseile. Das ist günstig, weil manche Hühner dazu neigen, auf Rot zu picken, auch wenn es sich um die Wunde einer Artgenossin handelt. Außerdem ist der Blutfluss so schnell gestillt, dass sich keine Fliegen darauf niederlassen können. Natürlich ist es leider nicht bei allen Verletzungen der Fall, doch bemerkt man den schlechten Zustand eines Huhns mitunter deshalb erst zu spät, weil eine solch ausgeprägte Hierarchie wenig Gnade mit den Schwächen zeigt. Krankheit birgt die Gefahr, in der Rangordnung abzusteigen, da der Status ins Wanken gerät. Es ist darüber hinaus mühsam, ist man erst einmal unten angekommen, die Karriereleiter wieder hinaufzusteigen. Für Haus Hähne bedeutet der Sturz vom Thron einen noch viel tieferen Fall, weshalb Hähne besonders schwierige Patienten sind. Ein Haushahn zeigt keinen Schmerz und auch sonst keine Schwäche, bis es gar nicht anders geht. Und dann kann es plötzlich sehr schnell passieren. Der Nächste in der Hierarchie fordert ihn zum Kampf und dabei kann es tatsächlich zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod des Unterlegenen kommen. Ist der Despot krank, gewinnt meist der Herausforderer. Als ich selbst Zeugin solcher Machtumbrüche war, fühlte ich mich beide Male gezwungen einzugreifen. Einmal, indem ich dem Unterlegenen einen Fluchtweg freimachte, damit er sich in eine sichere Distanz von fast 50 Metern bringen konnte. Er wurde danach auch nicht mehr im Stall geduldet. Das zweite Mal, als der Sieger von damals schließlich selbst in die Jahre gekommen war, ein Krebsgeschwür entwickelt hatte und ihn sein Sohn herausforderte. Der Junge gewann die kurze Auseinandersetzung, begleitet durch Flügelschlag und Spornhiebe, und trieb den Alten schließlich in ein Zaungeflecht, wo er ihn am Kopf fixierte. Federn und Gewebeteile flogen durch die Luft. Er hieb mit dem Schnabel so lange auf seinen Vater ein, bis dieser blutüberströmt am Boden lag und ich schließlich meinen Weg in diese Szene gefunden hatte und dazwischen ging. Der Gestürzte geht, wenn möglich, ins Exil. Doch habe ich von dort noch keinen Hahn zurückkommen sehen. Der Althahn fristet fortan sein Dasein, indem er zumeist völlig allein und vergessen von den Hennen dahin vegetiert. Zwischen der Rolle des stolzen Königs und der des gebrechlichen Seniors liegen oft nur ein paar Minuten. Ich möchte nicht behaupten, dass es immer und überall so wäre, doch in meiner Schar, wo bisher Vater und Sohn die Erbfolge einhielten, waren die Kämpfe einzig und allein am Ende einer Ära. Und nur dann, so unerbittlich, dass ich daraus meinen Schluss gezogen habe. Ein Altern in Würde ist für einen Haushahn in Rivalität mit einem Nachfolger nicht möglich. Man muss unseren Haushähnen allerdings einräumen, dass die primäre Eigenschaft, für die sie von Menschen Jahrtausende lang gezüchtet wurden, die Kampfbereitschaft war. Diese Selektion hat zu einem tendenziell aggressiveren Verhalten bei den männlichen Vertretern unseres beliebtesten Haustiers geführt.
But they had one that didn't die.
Any normal man had reached down, picked him up, and cut his damned head off again. But not Ole. He picked him up, stopped him from bleeding, and that was his headless chicken, and that was Mike.
And after it had lived for 2 or 3 days and was getting along fine, of course, neighbors started finding out about it, coming and seeing, and people started hearing about it.
You get a six-pack of beer and go up there and you get to see the rooster.
That's when I started thinking, boy, I'd like to have that. I've seen a two-headed calf before at a fair, but not anything without a head. I mean, that's impossible.
Wildheit, erster Teil. Um einen Fasan oder ein Rebhuhn schnell und schmerzlos zu töten, lege dem Vogel die Flügel an und klemme ihn unter den Arm. Bedecke seinen Kopf mit einer Jacke, um ihn zu beruhigen und das Risiko, durch Klauen und Schnabelhiebe verletzt zu werden, zu senken. Lege einen etwa 60 cm langen Stock auf den Boden und schiebe den Kopf des Vogels darunter. Stell dich den Kopf in der Mitte auf den Stock und ziehe den Vogel kräftig an den Beinen. Der Kopf wird abgetrennt.
But they had one that didn't die.
Über Wildheit zu sprechen oder zu schreiben ist eigentlich nicht möglich. Dies zu versuchen trägt sogar ein wenig Lächerlichkeit in sich. Wildheit ist eine Attitüde, nichts Beschreibbares. Ein Unbeherrschtsein in der geradlinigsten Bedeutung des Wortes. Unbeherrscht. Von niemandem kontrolliert, außer von seinem Inneren, und das letztlich nur unbewusst, unbekümmert. Es kümmert den Wilden also irgendetwas nicht, vermutlich also der herrschende Befehl, damit ein Antagonismus, ein Ungehorsam, nein, ein nicht einmal Wissen, worum sich der Wilde kümmern sollte, jenseits des Ungehorsam, unbekümmert eben. Jemand, den es nicht kümmert, was